Vers 36, da heißt es, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und barmherzig ist ja mal wieder so ein Wort. Ne? Also eigentlich benutzt das niemand mehr heute. Und ich glaube, heute die Jugendlichen kennen es nur, wenn sie die Bibelgeschichte vom barmherzigen Samariter kennen. Also in der Bibel kommt das Wort relativ häufig vor. Da ist von Barmherzigkeit und Erbarmen immer wieder zu lesen, aber im Alltäglichen begegnet uns dieses Wort eigentlich nicht. Da Barmherzigkeit nicht nur im Christentum eine Haupttugend ist, sondern auch im Judentum und dem Islam und bei den Bahai und auch im Buddhismus und Hinduismus eine Rolle spielt, ist es also ein wichtiges Konzept, ob wir nun ein Wort dafür haben oder nicht. Im Judentum, Christentum und im Islam ist Barmherzigkeit eine herausragende Eigenschaft Gottes. Aber was ist es denn? Ja, was ist diese Eigenschaft? Barmherzigkeit ist eine menschliche Charaktereigenschaft oder auch eine göttliche Charaktereigenschaft. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. So steht es bei Wikipedia. Eine Definition von Käthe Hamburger lautet, Barmherzigkeit ist tätige Nächstenliebe. Dabei ist der Nächste jeweils der, den der Mensch durch barmherziges Handeln zu seinem Nächsten macht. Mitleid ist Käthe Hamburger zufolge keine Charaktereigenschaft, sondern ein Teil des menschlichen Gefühlserlebens. Barmherzigkeit bezeichnet somit eine existenzielle Betroffenheit im Innersten und ein Tun, das mehr ist als ein bloßes Gefühl des Mitleidens. Von der Wortbedeutung her kann Barmherzigkeit heißen, ein Herz für die Armen zu haben. Man könnte also sagen, Barmherzigkeit ist ein mildtätiges Handeln, das von Mitleid für Bedürftige angestoßen wird. Der deutsche Dichter Friedrich von Logau, der im 17. Jahrhundert lebte, drückte es wie folgt aus. Eines anderen Pein empfinden heißt nicht barmherzig sein. Recht barmherzig sein will heißen, wenden eines anderen Pein. So, nachdem wir das nun geklärt haben, was Barmherzigkeit ist, können wir uns den Vers genauer angucken. Seid barmherzig. Steve, kann ich dir eine Frage beantworten?
Entschuldigung, ich habe erstmal wenden. Aber du hast gesagt, wenden.
Ja, ja, to turn it. Ja. To change it.
Ja, ich habe auf der zweiten Hälfte des Satzes
wenden. Ja, wenden. Ja. Nein, nein, wenden. Also, der Vers sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus spricht von unserem Vater im Himmel. Es geht also nicht um die Barmherzigkeit unserer irdischen Väter, denn die könnte ja relativ begrenzt sein. Nein, also es geht um den barmherzigen Gott. Jesus gibt uns eine klare Anweisung. Wir sollen so barmherzig sein wie unser himmlischer Vater und der ist in der Tat sehr barmherzig. Das wird sowohl im Ersten als auch im Zweiten Testament immer wieder deutlich. Immer wieder erbarmt sich Gott über sein Volk, hat Mitleid und handelt gnädig und barmherzig, anstatt zu strafen. Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Exkurs. Gnädig und barmherzig ist auch immer so eine Sache. Ja, was ist was? Gnade ist, wenn man eine Strafe, die einem zustehen würde, weil man schlecht gehandelt hat, ja, also eine Strafe, wenn die ausgesetzt wird. Also Gnade vor Recht ergehen lassen heißt immer, nicht zu strafen, wenn eigentlich Strafe dran wäre. Und Gott ist gnädig, weil er uns nicht straft für unsere Verfehlungen, sondern weil er uns rettet. Und barmherzig ist Not von anderen Menschen lindern. Das ist nicht so sehr im rechtlichen Sinne, das ist mehr im sozialen Sinne. Dass man eben den Armen hilft und ihre Not lindert. Gottes große Barmherzigkeit zeigt sich meistens darin, dass er eben gnädig immer wieder vergibt und dass dieser Tat, dem Mitleid dann folgt, dass er uns etwas Gutes tut, ja, dass er uns aus unserer Not rausholt oder sie lindert. Lass uns mal den Kontext angucken, in dem dieser Vers steht. Bevor Lukas berichtet, dass Jesus uns aufruft, barmherzig zu sein, erzählt er, dass Jesus uns zur Feindesliebe aufruft. Und davor geht es um die Seligpreisungen, wie wir sie ähnlich auch im Matthäus-Evangelium lesen. Ich lese mal die Verse 20 bis 23 und dann 27 bis 35. Und er, Jesus, hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Freut euch an jedem Tag und tanzt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Ab Vers 27. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zurückzubekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid ohne. Ja, leid, also verleiht Dinge, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist das, was unmittelbar davor steht, dass wir barmherzig sein sollen. Und danach heißt es dann: Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Es ist eine ganze Reihe von Versen, die das Thema haben: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder wie du willst, dass man dir tue, so tu es auch den anderen. Und das haben wir ja schon neulich in der Predigt über Nächstenliebe auch bearbeitet, sozusagen. Diese Maxime ist deutlich älter als das Christentum, aber Jesus setzt mit der Feindesliebe eben erstens noch eins drauf und zweitens kommt hier noch ein anderer Aspekt mit hinein. Der zeigt sich besonders in unserem Jahreslosungsvers: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn alle möglichen anderen Religionen und Philosophien die goldene Regel für gültig erklären, so gibt es aber nirgendwo eine Anleitung, wie man das denn schaffen kann, seinen Nächsten so zu behandeln, wie man selbst gern behandelt werden möchte. Niemand möchte beleidigt werden. Niemand möchte geschlagen werden. Niemand möchte betteln müssen und schon gar nicht wollen, dass uns in unserer Not nicht geholfen wird. Und trotzdem beleidigen wir Menschen. Schlagen wir unsere Kinder oder Mitmenschen? Gehen wir am Bettler vorbei, ohne etwas in dessen Hut zu tun? Jesus zeigt uns in diesem Vers die Richtung, wie es funktionieren kann. Genauso wie wir nur lieben können, wenn wir echte Liebe erfahren haben, so können wir auch nicht aus uns selbst heraus barmherzig sein. Wir können es nur, wenn wir echte Barmherzigkeit erfahren haben und vom Heiligen Geist dazu inspiriert werden. Erst wenn wir Gottes Barmherzigkeit in unserem Leben erfahren haben, sind wir in der Lage, anderen Menschen gegenüber barmherzig zu sein. Sonst schaffen wir das nur punktuell, ab und zu und finden es wahrscheinlich immer relativ anstrengend. Wenn wir aber von Gott Barmherzigkeit erfahren haben, Wenn wir erlebt haben, was es bedeutet, einen gnädigen Gott zu haben, dann können wir anderen gegenüber gnädig und barmherzig sein. So wie Gott uns zuerst geliebt hat, so war er auch zuerst zu uns barmherzig. Gott, der Barmherzigste überhaupt, er lehrt uns, barmherzig zu sein und er inspiriert uns, barmherzig zu sein. Die Kirche hat im Laufe der Jahrhunderte Werke der Barmherzigkeit herausgearbeitet. Sie kommen aus dem 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Jesus spricht über das große Gericht, in dem am Ende der Zeit die ganze Welt gerichtet wird. Und dann heißt es in den Versen 34 bis 40, da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Was wir den Geringsten tun sollen, das ist, was barmherzig ist. Den Hungernden Essen zu geben, den Dürstenden etwas zu trinken, die Fremden aufzunehmen und ihnen ein Dach über dem Kopf zu bieten, den Nackten Kleidung zu geben, die Kranken zu pflegen und die, die im Gefängnis sitzen, zu besuchen. Zu diesen sechs in Matthäus 25 genannten Werken der Barmherzigkeit hat man dann noch zwei weitere hinzugefügt, die die Liste nicht vervollständigen, sondern lediglich um zwei wichtige Hilfsdienste erweitern. Biblisch ableiten kann man, dass wir die Trauernden trösten sollen. Das steht in der Bergpredigt in Matthäus 5, da sagt Jesus, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und so ähnlich steht es in den Parallelversen zur Bergpredigt bei Lukas, die ich vorhin vorgelesen habe. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Es ist also barmherzig und ein Durchbrechen von Gottes Reich, wenn wir die trösten, die Leid tragen. Nicht direkt aus der Bibel ableiten können wir das Werk der Barmherzigkeit, Sterbende zu begleiten. Dennoch passt es dazu, die Kranken zu pflegen und ist grundsätzlich mit den anderen Hilfeleistungen im Einklang. Der Wert dieser Werke besteht darin, dass wir sie selbstlos tun, ohne etwas davon zu haben. Wir sollen einfach nur barmherzig sein, so wie unser Vater im Himmel barmherzig ist, aber wir können uns nichts damit verdienen. Es ist ja gerade Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die uns den Himmel öffnen, und es sind eben nicht unsere Taten. Wir verdienen uns nichts mit Barmherzigkeit. Unser Herz bleibt lediglich weit und großzügig, und wir werden immer liebevoller. Aber Barmherzigkeit zahlt sich nicht in irgendeiner Münze aus. Das ist eben genau ein Teil von ihr, dass sie selbstlos ist. Barmherzigkeitswerke oder Barmherzigkeitsdienste setzen zwei Sachen voraus. Erstens muss ich Not erkennen. Dabei hilft mir der Heilige Geist. Und dann muss ich zweitens in der Lage sein, etwas tun zu können. Nur wenn ich selber mehr habe als ein anderer, kann ich geben. Gott jedoch hat alles im Übermaß, deshalb kann er immer geben. Gott ist daher, wie er im Islam genannt wird, der Allbarmherzige. Er ist immer in der besseren Position und kann jedem Leid in Barmherzigkeit begegnen. Gott hat nie Hunger, seine Ressourcen sind nie knapp und er kann immer geben. Jesus hat uns vorgemacht, wie ein barmherziger Lebensstil aussieht. Immer wieder lesen wir, dass er Pläne hatte, zum Beispiel sich mal auszuruhen oder weiterzuziehen, aber dann sah er die Not der Menschen und es jammerte ihn. Und das veranlasste ihn dann, der Not der Menschen zu begegnen. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Speisung der 5000, wie sie bei Matthäus im 14. Kapitel beschrieben wird. Die Jünger haben Johannes, den Täufer, begraben und kehren zu Jesus zurück. Ich lese ab Vers 12, da heißt es, da kamen seine Jünger und nahmen seinen Leichnam, also den von Johannes, dem Täufer, und begruben ihn, und sie kamen und verkündeten das Jesus. Als das Jesus hörte, entwich er von dort in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Ja, das war sein Plan. Ich muss jetzt mal allein sein und das verarbeiten, dass Johannes der Täufer tot ist. Aber als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Stätte ist einsam und die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen, gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger zeigen Barmherzigkeit darin, dass sie Johannes den Täufer begraben. Jesus will sich eigentlich zurückziehen, aber die Menschen folgen ihm. Er sieht die Menschenmenge, die alle zu ihm kommen, voller Hoffnung. Jesus sieht ihre Not und hat Mitleid. Darum erbarmt er sich und heilt die Kranken. Die Jünger erkennen dann die Not, dass die Menschen jetzt mal langsam etwas zu essen brauchen. Und Jesus, der Zugriff auf alle Ressourcen des Himmels hat, macht sie mit 5 Broten und 2 Fischen satt. Barmherzig. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Erkennt die Not der Menschen und habt Mitleid. Werdet aktiv, die Not eurer Mitmenschen zu lindern. Nehmt euch ein Beispiel an Gott. Er ist die Barmherzigkeit in Person. Jesus hat das gesagt und gezeigt und immer wieder vorgelebt. Und ich will euch den Losungstext von heute nicht vorenthalten, vor allem die Auslegung dazu, weil ich die ganz schön fand. Aus dem 1. Testament steht der Vers in Jesaja 58, da steht, wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Und im 2. Testament ist eben unser Jahreslosungsvers, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und hier kommt die kleine Auslegung. Die Magd Bruschel möchte das verlassene Kind der Fürstin nicht aufnehmen. Liegen lassen kann sie es auch nicht. Stumm schreit das Kind nach ihr. Sie kann nicht gehen. Sie bleibt neben ihm sitzen, in der Hoffnung, dass ein anderer kommt, um das Kind zu retten. Bis zum Abend, bis zur Nacht, bis zur Morgendämmerung sitzt sie da. Bis die Verführung zu stark wurde, schreibt Bertolt Brecht im kaukasischen Kreidekreis. Gott verführt zur Barmherzigkeit. Wir denken so oft, wir müssten unser Herz schützen. Not und Elend sind nicht schön und nicht romantisch. Meist machen sie die Menschen auch nicht liebenswerter. Eine natürliche Reaktion ist, sich zu schützen vor Not und Elend und damit auch vor den Menschen, die davon betroffen sind. Wir möchten nicht mit ihnen in Berührung kommen, die Bilder nicht sehen und davon nicht aufgerüttelt werden. Wir fürchten unser weiches Herz. Wir fürchten, überfordert zu sein. Und wir fürchten, ausgenutzt zu werden. Wir sagen, ich kann nicht allen helfen. Was kann ich schon tun? Ich weiß nicht, was wirklich hilft. Mit solchen Worten ziehen wir Mauern um unser Herz. Aber nicht das geschützte, sondern das weiche, empfindsame Herz ist ein lebendiges Herz. Trauen wir uns doch. Unsere Gottesebenbildlichkeit drückt sich in Barmherzigkeit aus. Im Internet habe ich eine Anleitung zum Tun gefunden. Da stand, achte den Menschen und sieh ihn. Sprich ihn an und höre zu. Berühre ihn. Ich füge mal hinzu, wenn Corona das wieder zulässt. Tröste den Menschen und gewähre ihm Herberge. Übernimm Verantwortung und nimm dir Zeit. Diene dem Nächsten aus Überzeugung und lerne zu helfen. John Wimber hat gesagt, dass eine Vineyard ohne Barmherzigkeitsdienst keine Vineyard ist. Bei uns hier in Bergedorf gibt es immer noch nicht diesen einen Barmherzigkeitsdienst. Sowas wie eine Suppenküche oder Flüchtlingsarbeit oder eine Tafel oder sowas wie eine Arche. Irgendwie hat Gott das nie gezeigt, wo wir einen Schwerpunkt setzen sollen. Unsere Gemeinde hat dennoch viele barmherzige Menschen, die an unterschiedlichen Stellen ihren Dienst tun. Sei es in Indien, Äthiopien, Afghanistan oder Pakistan, sei es in der Unterstützung von Gabi Wendland in ihrer Arbeit gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel, sei es Unterstützung von verfolgten Christen oder notleidenden Kindern in Israel oder Holocaust-Überlebenden oder unsere jährliche Weihnachtsengelaktion. Lasst uns das für 2021 im Auge behalten. Lasst uns Gott immer wieder fragen, ob er einen besonderen Dienst der Barmherzigkeit für unsere Gemeinde hat oder ob es nach wie vor okay ist, dass wir einfach mit vielen Menschen an vielen Stellen helfen. Wir wollen auf jeden Fall weiterhin barmherzig sein, so wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Lasst uns zum Abschluss beten. Lieber Vater im Himmel, wir Menschen leben aus deiner Gnade. Du kennst uns, weißt um unsere Nöte und Ängste. Du siehst Menschen, die hungern, die ihr Land verlassen müssen, die an Armut und Krankheit leiden. Du siehst eine bedrohte Schöpfung, das veränderte Klima, die leidenden Wälder, die sterbenden Vögel und Insekten. Das Jahr 2020 hat der Welt viel zugemutet und viele Veränderungen gebracht. Wir glauben, dass du in allen Umbrüchen und Einschränkungen deine Hand nicht von uns nimmst, dass wir in aller Bedrohung behütet werden, dass du diese Welt erlöst hast und erlösen willst. Geh du mit uns, mit allen Menschen auf der Erde durch das neue Jahr. Wir leben aus deiner Liebe und Barmherzigkeit, mit der du uns verändern und leiten willst. Hilf uns, dir zu vertrauen und mach du uns frei von Selbstüberschätzung und dem Kreisen um uns selbst. Die Welt, Gott, deine Schöpfung, ist angewiesen auf Liebe und Barmherzigkeit. Wir leben aus deiner Barmherzigkeit. Mach unsere Herzen barmherzig und lass uns barmherzig handeln. Amen.